Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Cantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz, ich darf den Podcast auch heute moderieren und natürlich darf ich erstmal sagen, Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast.
Ja, du weißt, dass ich mich da mal sehr drüber freue. Aber ich habe heute gleich zu Anfang eine Frage an dich. Weißt du eigentlich, was unseren Podcast so erfolgreich macht?
Die Gäste, das Schneepo, lass es mich wissen.
Also erstmal die zahlreichen Zuhörer und die Gäste, das hast du schon richtig gesagt. Und heute haben wir ja einen ganz besonderen Gast sogar in unserem Podcast.
Das stimmt, das stimmt. Da freue ich mich tatsächlich auch sehr. Ja, Dr. Christoph Wirz von Gomio. Da muss ich ja direkt erstmal gleich die Frage anschließen, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Aber jetzt sagen wir erstmal ganz herzlich willkommen und ich finde es wirklich ganz, ganz toll, dass Sie in diesem Podcast zu Gast sind.
Vielen Dank und Sie haben es wunderbar ausgesprochen. Allerdings insofern nicht ganz richtig, als ich nicht von Gomio bin, sondern bei Gomio war.
Da haben wir doch direkt schon mal den guten Start. Wir fangen immer damit an, dass sich unsere Gäste kurz ein bisschen vorstellen. Und bei Ihnen gab es ja kürzlich auch noch mal eine Änderung in dem Zusammenarbeitsverhältnis. Von daher, lassen Sie uns doch gerne so anfangen. Wie würden Sie sich jemanden beschreiben, der Sie noch nicht kennt?
Ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit kulinarischer Kultur und allem, was dazugehört. Wenn mich jemand fragt, sage ich, beschäftige mich mit Esstischen, mit denen, die dran sitzen und mit dem, was drauf ist, im Glas und auf dem Teller, mit Produzenten, Produkten, mit Köchen und bespiele damit ein ziemlich weites Feld. Das ist ein Lebensthema und die letzten 3,5 Jahre war ich verantwortlich für einen der großen Restaurantführer, den Gomio, Sie haben es schon erwähnt. Und das endete vor einigen Wochen und jetzt liegt ein Sommer voller Möglichkeiten vor mir und ich beschäftige mich natürlich weiter mit dem Thema, aber vielleicht nicht mehr ganz so intensiv mit der Restaurantkritik wie in den letzten Jahren.
Ja, welche Gründe gab es denn dafür, diese Rolle jetzt nicht mehr auszuüben, wenn wir das nachfragen dürfen?
Na klar, das war von Anfang an für mich eigentlich eine ausgemachte Sache, dass ich nicht als Chefredakteur des Gomio in Rente gehen würde. Ich freue mich jetzt eigentlich auch mal wieder andere Texte schreiben zu können und ein bisschen andere Facetten dieses wunderbaren Themas zu beleuchten. Insofern, 3 Jahre ist eine gute Zeit, so einen Job zu machen.
Ja, die Restaurantkritik vor Ihnen hat man ja auch eine gewisse Ehrfurcht, wenn Sie so ein Restaurant betreten, weil das ist ja schon, ja, Sie sind schon eine Koryphäe in unserem Beruf oder in unserer Berufswelt. Das muss man einfach so sagen. Ich glaube, es gibt kaum einen Koch, der sich mit guter Essensqualität in seinem Restaurant beschäftigt, der Sie nicht kennt. Also ich wüsste jedenfalls keinen, als ich so ein bisschen gesagt habe, wer jetzt in meinen Podcast reinkommt, haben alle gesagt, hurra, hurra, das ist toll. Und da auch gleich meine allererste Frage, die interessiert mich natürlich brennend, dass Sie, wie schulen Sie Ihren Geschmack? Also wie geht das mit dem Geschmack? Wie kriegen Sie das raus? Weil es ist ja immer ein persönliches Empfinden, Geschmack. Aber wie trainieren Sie den oder was sind die Geheimnisse dabei?
Ich glaube, es gibt keine Geheimnisse und wenn man mich sieht, dann ahnt man, wie man Geschmack entwickelt, indem man nämlich isst und trinkt und das möglichst aufmerksam und möglichst vorurteilsfrei und möglichst über eine lange Zeit mit einem möglichst guten Gedächtnis. Und man kann sich das nicht anlesen. Und dann gibt es da eben Nebeneffekte, die sind möglicherweise nicht ideal, aber mit denen muss man umgehen. Ich esse und trinke seit 20 Jahren und natürlich auch davor schon mit viel Begeisterung und mit viel Neugier und Interesse und das hat auch noch nicht einen Tag nachgelassen. Und insofern, man erschließt es sich durchs Tun.
Geschmack und Handwerk, also Kochhandwerk, das ist ja sicherlich das, was jeden Koch auch auszeichnet und wo auch, glaube ich, die meiste Arbeit hintersteckt. Was wiegt mehr, das Produkt oder das Handwerk?
Man braucht beides in überdurchschnittlicher Qualität, wenn man überdurchschnittliche Qualität auf den Teller bringen will. ich halte das gute Produkt gleich welcher Art für die entscheidende Voraussetzung, aber dann ist ähnlich wie beim Winzer die Kunst des Koches, das, was die Natur bietet, nicht zu ruinieren. Und so ist es ja auch bei einem guten Wein, der wächst im Berg und man sollte im Keller möglichst unterlassen, was ihn schlechter macht. Und schlechter macht ihn manchmal auch das, was man tut, um ihn besser zu machen. Also ich glaube, man muss sich ganz genau überlegen, was man mit einem guten Produkt anstellt. Und dazu bedarf es Zurückhaltung und handwerklicher Fähigkeiten. Und der eigentliche Gegensatz, der meistens aufgemacht wird, ist der zwischen Handwerk und Kreativität. Und auch wenn ich glaube, dass man das nicht so leichtfertig machen kann, würde ich doch sagen, wenn es darum geht, ist das Handwerk deutlich wichtiger und die Kreativität überschätzt.
Sehe ich im Übrigen genauso, weil ich halte nicht so viel, wenn man zu viel von dem Ursprungsprodukt überkrosst mit irgendwas anderem.
Wenn man es kann, kann man es.
Wenn man es kann, genau. Was spielt es für eine Rolle, das Drumherum, also das Ambiente? Ist es mitentscheidend für eine Bewertung, für eine Haube oder für mehrere Hauben?
Der Gourmillot genauso wie der Michelin oder der Gusto bewerten, was auf dem Teller ist. Natürlich ist es so, dass das Umfeld Auswirkungen auf den Gast hat, auch auf den testenden Gast. Aber wir haben uns immer schon sehr bemüht, uns auf das zu konzentrieren, was auf dem Teller liegt und das zu beurteilen und zu bewerten mit den Hauben. Der Vorteil des Gourmillot ist, dass es den Text gibt. Also der Vorteil zum Beispiel im Vergleich zu Michelin, dass es einen ausführlichen Text gibt, in dem dann das, was auf dem Teller liegt, kontextualisiert werden kann, die anderen Faktoren des gastronomischen Erlebnisses beschrieben werden können.
Jetzt muss ich natürlich meiner Rolle gerecht werden und bei den Hauben einmal nachfragen. Die Hauben, das ist die Analogie zu den Sternen.
So ist es.
Und wie ist so die Klassifizierung? Also was ist eine Top-Bewertung?
5 Hauben rot, das ist die Spitzenbewertung, die in Deutschland gegenwärtig nur 4 Restaurants haben. Und es beginnt bei einer Haube schwarz. Die Hauben sind von 1 bis 5 kategorisiert und jeweils in schwarz und rot, wobei die in Anführungszeichen normalen Restaurants dieser Kategorie schwarze Hauben bekommen und Restaurants innerhalb der Kategorie, die als besonders bemerkenswert empfunden werden, die bekommen eine rote Haube oder rote Hauben.
Wir haben 4 Sterne bekommen für unsere Auszeichnung Beste Kantine Deutschlands.
Herzlichen Glückwunsch.
Bei der Health and Food Gremium sind es Sterne, also Sterne, die vergeben worden sind. Ja, genau, auch in unterschiedlichen Farben das gleiche Konzept.
Mhm. Wäre das nicht eigentlich auch mal eine Idee, so ein Betriebsrestaurant-Guide zu erstellen? Oder gibt's sowas schon?
Naja, der Kantinentest.
Was für ein schreckliches Wort. Ach, ich falle jedes Mal drüber.
Jedenfalls, die machen das ja. Und klar, warum nicht? Klar kann man das testen, bewerten. Die Frage ist natürlich, was ist das Ziel? Denn ich habe mit einem gewissen Vergnügen gelesen, dass der Untertitel dieses Podcasts ist, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Wenn ich das richtig verstehe, ist die Auswahl ja in der Regel relativ gering. Also die Tatsache, dass Sie da genau ein Restaurant haben und das jetzt mal selbstbewusst zum Lieblingsrestaurant erklären, finde ich einigermaßen kühn. Also insofern ja, man könnte einen Test machen. Die Frage ist nur, was das den Menschen im Industriegebiet nützt, wenn sie dann in eine andere Stadt fahren können, um in einer besseren Kantine zu essen.
Ja, sie brauchen grundsätzlich gar nicht mehr ins Restaurant gehen, weil sie ja jeden Tag in ein Restaurant reingehen. Und da ist ja auch unsere Schwierigkeit als Restaurantbetreiber oder als Gastronomiebetreiber einer Betriebsgastronomie. Der Unterschied zu einem Restaurant, wo wir jeden Tag andere Gäste haben, ist ja ganz anders in der Betriebsgastronomie. Da haben wir ja immer wieder die gleichen Gäste. Und es ist viel schwieriger, die gleichen Gäste jeden Tag wieder neu fürs Restaurant zu gewinnen, als wie in einem à la carte Restaurant, wo du ja sowieso weißt, morgen sind wieder ganz andere Gäste da. Das heißt, du kannst im Prinzip deinen Stiefel dort immer gleich kochen über mehrere Wochen. Und in der Betriebsgastronomie musst du schon jeden Tag frisch aktuell bieten. Und die Auswahl ist so groß, dass wir über 5, 6 vollwertige Gerichte immer da haben, so dass jeder eigentlich auch schon eine Auswahl hat. Es sind nicht nur 1, 2, 3 Gerichte. Es gibt immer Salatbar oder Beilagencounter, wo man sich noch verschiedene Sachen zusammenstellt.
Ungeachtet dieses nachvollziehbaren Werbeblocks würden Ihnen Gastronomen in der Innenstadt sagen, was für ein Segen, wenn die Leute nur den Aufzugknopf E drücken müssen und dann bei mir stehen und auch sonst keine weitere Alternative haben, außer aus der Speisekarte auszuwählen. Das tun die dann nämlich auch.
Wir sind ja extrem sehr dankbar dafür, dass wir das überhaupt machen können in den vielen Betrieben, die wir haben. Und wir sind vor allen Dingen dankbar für den starken Zuspruch, den wir immer wieder erleben, dadurch, dass wir die Betriebsgastronomie doch ein bisschen neu denken. Ich sag mal das Stichwort Nouvelle Cantine. Dazu gehört für uns in unserem Verständnis auch, und deshalb habe ich eben einmal nachgefragt, auch das Raumambiente. Wir haben ja eine Pausenzeit zu bewirten. Das ist vielleicht anders als in einem Restaurant, wo eine Vergnügungszeit, glaube ich, ist. So würde ich es mal interpretieren. Wir haben eine Pausenzeit und deshalb ist für uns unheimlich wichtig, dass das Raumambiente, das drumherum mitspricht. Wer bei uns in den Betriebsrestaurants mal war, der weiß, dass wir unterschiedliche Sitznischen haben, Höhen haben von den Tischen. Wir legen sehr, sehr viel Wert auf Akustik. Wir haben überall Dämmmaterial, dass es eben nicht so wie in so einer Mensa knallt und du unter Stress, unter akustischen Stress deine Mahlzeit zu dir nehmen kannst, musst. Und deshalb hatte ich eben nachgefragt, wie wichtig das eigentlich für einen Restaurantkritiker ist, ob er sich in dem Betrieb, wo er ist, wohlfühlt. Aussicht, Ambiente, Lage, ob das eben auch so mitentscheidend ist.
Ich glaube, eine Qualifikation eines guten Restaurant-Testers ist es, von diesen Faktoren, sich dieser Faktoren bewusst zu sein und davon zu abstrahieren. Natürlich ist es so, in welcher Stimmung komme ich ins Restaurant? Bin ich gestresst? War das Wetter schlecht? Muss ich dann noch 3 Stunden fahren im Anschluss? Esse ich jetzt schon zum 3. Mal diese Woche in einem Restaurant mit einer mediterranen Küche oder mit einer deutschen Regionalküche und will ich vielleicht was ganz anderes? Habe ich in dem Restaurant in der Vergangenheit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht oder besonders gute? Fühle ich mich da wahrgenommen, aufgehoben? Ist am Nebentisch zu laut? Sitzt ein Ehepaar, das sich anschweigt? Schreien Kinder? Wie ist das Licht? Wie ist gelüftet worden? Wie ist der Blick? Also das sind alles Dinge, aber ich muss mich damit auseinandersetzen und dann versuchen, das nach Kräften beiseite zu legen und zu gucken, was liegt da jetzt vor mir auf dem Teller. Das muss der normale Gast nicht, der nimmt das alles wahr. Und es ist jedem Gastronomen zu raten, auf diese Faktoren sehr viel, sofern er sie beeinflussen kann, sehr viel Wert zu legen. Aber der Tester sollte sich auf das konzentrieren, was da auf dem Teller liegt und dann beschreiben hinterher, was da drumherum passiert.
Ein Lieblingsspruch an meine Köche ist immer wieder, die Wahrheit liegt auf dem Teller. Das sage ich schon seit eh und je. Aber es ist interessant, ich möchte vielleicht noch einmal nachhaken, weil es ist schon ein Unterschied zwischen Restaurant und Betriebsgastronomie. Wir haben ja zusätzlich noch den Auftrag, auch nachhaltig gesund zu ernähren. Also das ist ja oftmals an oberster Prämisse. Wir gehen ja immer weniger auf Fleisch ein. Wir versuchen die Speisepläne mit der Zeit, wenn wir in so Betrieben drin sind, fleischloser zu machen, nachhaltiger zu garen, mehr regionale Produkte einzusetzen. Wie gibt es in der Restaurantkritik einen Gesundheitsaspekt oder ist es wirklich nur Handwerk und Produkt? Ich weiß, die Butterküche ist vorbei und die Sahnereduktionen auch, aber das war ja mehr so in den 80ern.
Der Gast entscheidet, wie er sich ernährt. Und er hat erfreulicherweise heute vielfältige Möglichkeiten, sich auf unterschiedlichste Art und Weise in der Gastronomie zu ernähren. Und der Koch, der Gastronom bietet das an, was er für stimmig, umsetzbar, erfolgversprechend hält. Und ob das Beurre Blanc ist oder Quinoa Bowl. das entscheidet der Koch. Und der Gast entscheidet, wo er hingeht. Und die Restaurantkritik hat, glaube ich, nicht die Aufgabe zu sagen, mit erhobenem Zeigefinger, hier ist aber jetzt deutlich zu viel bretonische Salzbutter im Spiel und hier müsste aber mal ein bisschen mehr Rapsöl mit irgendwelchen Omega-3-Fettsäuren rein. Das soll der Koch entscheiden und der Gast. Und wir sagen nur, wie das ist, was da auf dem Teller liegt. Wir beschreiben das, was wir erleben und ordnen es in den größeren Zusammenhang ein.
Also wir stehen ja darauf, nicht den normalen Zucker zu verwenden. Das sind alle so bei uns die Attribute, damit wir eben gesund und nachhaltig vor allen Dingen auch ernähren. Weil wir doch jeden Tag die gleichen Gäste haben.
Mich würde noch interessieren, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass ein Restauranttester dann überhaupt mal ein Restaurant betritt? Darf man sich da auch sozusagen drum bewerben und sagen, kommt doch gern mal vorbei? Oder suchen Sie das nach bestimmten Kriterien aus?
Beides. Jeder ist frei, sich zu melden. Und in der Zeit, in der ich Verantwortung für den Gourmillot hatte, haben sich auch bemerkenswert viele Menschen mit bemerkenswertem Selbstbewusstsein beworben. Das fand ich sehr interessant. Und also es gibt eine Menge Menschen, die sich zutrauen, Restauranttester zu werden. Ich glaube aber, es gibt ein paar Kriterien, die erfüllt sein sollten. Und insofern, jeder kann es versuchen. Ich bezweifle, dass jeder eine realistische Chance hat.
Wo sehen Sie denn die Ansatzpunkte, wo wir aus der nicht immer unbedingt Sterne-Gastronomie, also ich weiß, dass drei Sterne, ich war einmal drei Sterne essen und ich war perplex, ein Stern, zwei Stern, aber woraus können wir in der Gemeinschaftshaft legen, was können wir lernen von dieser ausnahmslosen hohen Kochkunst? Was können wir davon lernen? Was meinen Sie?
Ich glaube, diese Spitzenküche ist so ein bisschen vergleichbar mit Haute Couture. Wenn Sie eine Modenschau in Paris sehen während der Modewoche, dann, glaube ich, besteht eine realistische Chance, dass Schnitte, Farben, andere Dinge, die da gezeigt werden in der Spitze, im Folgejahr, bei H&M in der Fußgängerzone zu
sehen. Sehr gute Metapher, sehr gute Metapher.
Ich glaube, dass das genauso ist. Sie kochen heute in der Betriebsgastronomie sicher anders, als das vor 10 oder 20 oder gar 30 Jahren der Fall war.
Hier bestimmt.
Und da tragen Leute wie Ferran Adria und René Rezepi mit dem El Bulli oder dem Noma haben da sicher einen Anteil dran. Und den kann man manchmal vielleicht nur noch in Spuren nachweisen, aber die Küche verändert sich, unser Blick aufs Essen verändert sich und das findet sich in allen Bereichen wieder und die Spitzenküche ist da eben ein Impulsgeber.
Also sicherlich haben wir sehr viel aus der Spitzengastronomie gelernt, aber Sie sagten eingangs ja auch, dass die Gastronomie extreme Probleme hat bezüglich Fachkräftemangel und vor allen Dingen auch die Ausbildung zu einem solchen Koch. Denn das ist ein harter und sehr langer Weg mit sehr viel Disziplin verbunden. Ich kann das gut beurteilen, weil es kaum einen anderen Betrieb gibt in Bielefeld, der mehr Küchenmeister ausgebildet hat. Es gibt gar keinen anderen, der mehr Küchenmeister ausgebildet hat als der Schlichthof. Und glauben Sie, dass die Industrie uns helfen wird, in der Gemeinschaftsverpflegung Produkte so zu entwickeln, dass wir nicht mehr so viel Handwerk oder so viel Personaleinsatz da drin haben werden?
Da bin ich kein Experte, aber ich könnte es mir vorstellen, wo eine Nachfrage ist, wird ein Angebot entstehen. Und wie das dann aussieht, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube eher, dass die Lösung nicht darin liegt, die Arbeit zu vereinfachen, mehr Vorprodukte einzusetzen. Das hat ja auch immer Kosten im Sinne von reduziertem Nährwert, vermindertem Geschmack. Ich glaube eher, dass die Lösung darin liegen wird, mehr Geld auszugeben fürs Essen. Was kostet bei Ihnen ein Mittagessen in der Betriebsgastronomie im Durchschnitt?
In der Regel zwischen 4,20 Euro und 5,40 Euro.
Ja, und wenn Sie sehen, was dafür geboten werden muss und wenn Sie sich vor Augen halten, was Lebensmittel in der Erzeugung, wenn sie gute Lebensmittel sind, das gilt für die Kartoffel, wie fürs Huhn, kosten müssten, um kostendeckend zu sein, dann ist das schlicht zu wenig. Und dann ist es eine Frage des Arbeitgebers, da möglicherweise noch deutlich stärker zu subventionieren, als es vielleicht ohnehin tut.
Das müssen die auch, sonst sind wir niemals der richtige Ansprechpartner.
Und das wiederum wird auch eine große Rolle spielen, glaube ich, in Zukunft, wenn es um die Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht, die ja auch ein Arbeitsumfeld haben wollen, zu dem die Betriebsgastronomie dazugehört, in dem sie sich wohlfühlen, weil sonst gehen sie woanders hin und wir haben da einen großen Wettbewerb. Heute schon, aber in Zukunft sicher noch verstärkt. Also unter dem Strich hoffen Sie nicht darauf, dass die Industrie Ihnen beim Kochen hilft. Hoffen Sie darauf, dass die Arbeitgeber bereit sind, mehr Geld auszugeben für eine gute Betriebsverpflegung.
Also unser Convenience-Grad liegt immer unter 10. Das ist so eins, was ich mir auch auf die Fahne geschrieben habe. Und Stichwort Employer Branding, da werden die Unternehmen stark investieren müssen. Und ich für mich hoffe nicht auf die Industrie, weil wir das Gefühl haben, dass gerade die Spitzen à la carte Köche immer mehr den Weg zu uns suchen. Denn wir haben innerhalb unseres Betriebes so gut wie gar keine Probleme, Köche zu finden. Weil wir bieten natürlich einen traumhaften Job. Wir bieten einen Job von Montag bis Freitag, 8 Stunden, indem sie vor allen Dingen ihre Kreativität, das, was unseren Beruf ausmacht, die Kreativität, das Handwerk, der Spaß, den wir in der Küche haben, vollkommen ausleben können und sind eben nicht so wie in den 80er, 90er Jahren dazu verdonnert, Convenience Food heiß zu machen. Das zeichnet halt die Art der Betriebsgastronomie aus, die wir machen.
Genau, ja, Haute Couture auf der einen Seite, das geliebte Schnitzel Pommes von mir auf der anderen Seite. Ist das auch ein Essen, mit dem Sie sich auch anfreunden könnten, Herr Wirz? Gönnen Sie sich das auch hin und wieder oder ist das etwas, was Sie nicht besonders gerne essen?
Ich esse selbstverständlich kein Schnitzel mit Pommes, weil zu Schnitzel gehört Kartoffel-Gurkensalat. Und Schnitzel ist so ziemlich das Komplizierteste, was man machen kann. Und ich habe noch nie in einem Betriebsrestaurant oder in einer Kantine ein ordentliches Schnitzel gegessen. Und ich bezweifle stark, dass Sie das hinbekommen.
Ich habe einen Koch, der kann das sehr gut.
Das Problem beim Schnitzel ist, dass es ein Gericht ist, das in der Sekunde auf den Tisch vor den Gast muss, in der es aus der schäumenden Pfanne, Butter, Schmalz, satten Pfanne kommt. Und das gelingt nie in großen Stückzahlen. Und Pommes gehören zu Currywurst oder zu Steak Tartar, aber zu Schnitzel gehört Kartoffel-Gurkensalat.
Ich sage ja immer, gut kochen für viele, deshalb wird man ja auch in der Betriebsgastronomie kaum einen Stern kochen können, weil wenn du da 800 Menschen hast, die haben Hunger, dann kriegst du es eben à la minute, so wie wir sagen, auf die Sekunde genau, nicht hin. Du musst dir dann ein bisschen behilflich sein und tricksen, Technik einsetzen, aber so wie beschrieben, wird es nicht funktionieren.
Ich würde deswegen sehr stark darauf achten, was ich anbiete und bestimmte Dinge scheiden eben aus. Soufflé zum Beispiel.
Ja, das gibt's auch nicht.
Genau. Gulasch, glaube ich, wird besser, je mehr Leute es essen sollen.
Ja gut, ich habe in meinem Buch, was ich Ihnen gleich übrigens noch schenken wollte, auch nur Gerichte unter der Prämisse gut kochen für viele. Da ist sicherlich auch noch ein Unterschied zwischen einem à la carte Restaurant und wir wissen ja auch, selbst die Sterne-Restaurants sind ja alle nie mehr wie 50, 60, 80 Plätze, oder? Gibt es Sterne-Restaurants, die über 100 Sitzplätze haben?
Ja.
Gibt es?
Ja.
Okay. Deutschland?
In Deutschland nicht. Weiß ich jetzt nicht, glaube nicht, in Deutschland eher nicht, aber international mit Sicherheit. Mhm. Wobei, was ist ein Sterne-Restaurant?
Ja, eins, was fünf Hauben hat.
Ja, aber diese Kategorie ist aus meiner Sicht schon völlig falsch, denn sie haben international Restaurants, die mit Sternen ausgezeichnet sind, sehr unterschiedlicher Art. Also es gibt ganz, ganz einfache Läden für sehr, sehr viele Leute, die trotzdem einen Stern haben. Und es gibt Restaurants für sehr, sehr wenige Menschen. Da sitzen nicht mehr als 8 abends und die haben keinen Stern. Also Das, ich weiß, was Sie sagen wollen. Man kann gut kochen für viele, man muss sich nur überlegen, was man kocht. Und Schnitzel gehört nicht dazu.
Ist trotzdem im Übrigen nur noch das zweitbeliebteste Kantinenessen auf der Skala. Das beliebteste ist zurzeit Spaghetti Bolognese. Und in der Kindergartenverpflegung, ganz interessant, ist das beliebteste Essen vegetarische Linsensuppe auf der Beliebtheitsskala. Ja, aber da weißt du dann schon, was für eine Generation wir rankriegen, was ranwächst. Also es wächst schon eine Generation heran, die sich wesentlich bewusster mit Lebensmitteln auseinandersetzen wird. Gehe ich fest von aus.
Ja, merke ich tatsächlich auch an den Fragen von unseren Kindern. Also man braucht denen nicht vorschlagen, dass man bei einer längeren Autofahrt mal irgendwie eine Portion Pommes essen will oder so. Tatsächlich. Das ist wirklich verrückt. Das kommt auf jeden Fall deutlich früher, als es bei mir kam. Kann man echt so sagen. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen auf die Zielgerade. Die verbinden wir natürlich immer gerne damit, so einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Herr Wirz, nochmal gern das Wort an Sie. Wie sehen Sie die Zukunft der Sterne und wenn Sie mögen, natürlich auch der Betriebsgastronomie?
Ich kann nicht so richtig viel zur Betriebsgastronomie sagen, weil ich mit den spezifischen Anforderungen, die sich da stellen, nicht so richtig vertraut bin.
Das werden wir aber ändern.
Ich sehe der Sache gespannt entgegen. Was die Spitzengastronomie angeht, glaube ich, wird es immer besser, immer bunter und ich glaube auch von vielen Menschen immer stärker als wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität verstanden werden. Wir haben in Deutschland seit den 70er Jahren eine atemberaubende Entwicklung gemacht und die Geschwindigkeit nimmt nicht ab, sondern sie nimmt meinem Empfinden nach zu. Wir haben mittlerweile in jeder deutschen Mittelstadt eine Fülle von interessanten Adressen, wo es früher absolut gar nichts gab, außer irgendeinem Ratsstüble mit Dreschflegeln an der Wand und Schnitzel aus der Fritteuse.
Sie sind ja nicht nur ein guter Gourmet, also was den Geschmack betrifft, sondern auch jemand, der hohe Expertise im Wein hat. Glauben Sie, dass Alkohol in der Zukunft in der Sternegastronomie weiter diesen hohen Stellenwert hat oder wird Alkohol weniger werden?
Das weiß ich nicht, aber es wird in jedem Fall immer mehr Alternativen geben und diese Alternativen werden immer besser werden.
Stellen wir ja im Weinanbau gerade sehr fest. Ne?
Im Weinanbau?
Ja, ich finde, es gibt Weine, alkoholfreie Weine, die sind richtig gut geworden.
Nein.
Okay.
Aber es gibt wunderbare Getränke auf Basis von Tees, Säften, Kräutern, fermentierte Dinge. Früher war das alles süß und schwer und eigentlich überhaupt nicht geeignet, eine gute Küche zu begleiten. Heute gibt es da schon eine große Vielfalt und das wird immer mehr werden. Wir werden auf Basis der verschiedensten Pflanzen und Stoffe eine Vielfalt an alkoholfreien Getränken zum guten Essen kombinieren können, die ganz genau passen. Und das ist super reizvoll. Das wird allerdings den Wein nicht ersetzen, Gott sei Dank. Und es wird ihn, glaube ich, auch nicht sehr zurückdrängen im Markt. Das wird dazukommen.
Okay, dann würde ich auch noch eine Frage anschließen, mit der wir dann vermutlich auch schließen. Was ist denn Ihr Lieblingsessen?
Also ich finde, es gibt Fragen, die man nicht beantworten kann. Und das hängt von der Tagesform ab. Das hängt von dem ab, was ich gestern gegessen habe. Das hängt von dem ab, was ich vielleicht heute Morgen gelesen oder im Radio gehört habe. Es gibt eine solche Bandbreite von wunderbaren Dingen. Ich habe kein Lieblingsessen.
Also mir war nicht bewusst, dass man so viel essen muss und so viel reisen muss als Restaurantkritiker, muss ich wirklich sagen. Gibt es denn aus Ihrer Geschichte heraus, aus Ihren Kindheitserlebnissen Essen, die Sie kulinarisch geprägt haben?
Ja, es gibt ganz frühe Erinnerungen. Ja. Und eigentlich in meinem ganzen Leben immer wieder Gerichte oder Restauranterlebnisse oder Produkte, die ich abrufen kann und die mir dann ganz präsent sind. Und auch das sind erfreulicherweise sehr viele. das ist ein Lebensthema und es ist enorm bereichernd, sich mit dem, was man essen und trinken kann, zu beschäftigen, weil es ja auch immer verbunden ist mit Menschen, die das herstellen. Nichts gegen Zahnärzte und Notare, aber die Behandlung von apikaler Parodontitis oder das Aufsetzen von Scheidungsverträgen ist nicht zu vergleichen mit dem Anbau von Wein oder der Haltung von Geflügel oder der Zubereitung einer Torte. Das sind Leute, die machen das mit einem ganz besonderen, in der Regel mit einem ganz besonderen Herzblut, mit einem großen handwerklichen Stolz und wollen das auch mitteilen, wollen mit anderen Menschen darüber sprechen, wollen was vermitteln, wollen Freude bereiten. Das sind großartige Menschen, denen man da begegnet, die großartige Dinge tun und das wiederum führt zu unglaublich vielen positiven Assoziationen.
Ich wollte gerade sagen, Bernhard, so hebst du ja auch den Beruf Koch nochmal gerne hervor. Von daher, ich würde sagen, das sind doch tolle Schlussworte, oder? Mit dieser Begeisterung, dieser Wertschätzung fürs Handwerk und auch für alle Köchinnen, Köche. Okay. Gut, ja, damit sagen wir ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Herr Wirz, vielen Dank für Ihre Zeit, für den Austausch hier in unserer Runde. Und wir sagen allen Hörerinnen und Hörern tschüss, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.